Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wie wird 2026 ein richtig gutes Jahr für dich? Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich wünsche dir ein frohes, ein gutes und ein gesegnetes neues Jahr. Und ich will mit dir wirklich dieser Frage nachgehen, wie wird 2026 ein gutes Jahr, sodass du am Ende sagen kannst, wow, das war richtig gut. Das war ein richtig gutes Jahr. Man sagt ja auch mal schnell, neues Jahr, neues Glück. Und da ist, finde ich, auch was dran, denn der 1. Januar ist wie so eine Zäsur. Es beginnt was Neues, ein neues Jahr und man lässt so manches hinter sich oder versucht es zumindest und manches will man wieder neu in Angriff nehmen. Mir geht es nicht darum, mit dir jetzt irgendwelche Vorsätze anzuschauen. Ich will mit dir nämlich genauer gesagt dir drei Gedanken mitteilen, drei Ideen, drei Möglichkeiten, wie dieses Jahr ein gutes Jahr wird. Und weißt du, der Unterschied zu Vorsätzen ist, dass Vorsätze ganz, ganz stark auf die eigene Leistung abzielen. Also mehr Sport machen, abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, so die Klassiker, mehr Zeit mit der Familie verbringen und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich leisten muss. Und ja, auch bei den drei Gedanken, die ich gleich mit dir teile, da hast du auch einen Anteil dran. Und da sind auch Dinge, die du sozusagen tun musst, in Anführungszeichen. Ja, aber das Entscheidende machst nicht du. Und vor allem ist es nicht so nach dem Motto, okay, wenn ich es jetzt einmal verbockt habe, dann ist vorbei, dann war es das, tschüss, aus, Ende. Sondern es gibt immer wieder die Möglichkeit aufzustehen und neu anzufangen. Ich habe schon lange keine Neujahrsvorsätze mehr und ich will gegen Neujahrsvorsätze gar nichts sagen. Wenn du welche hast, alles gut, kein Stress. Ich habe sie schon lange nicht mehr, weil ich gemerkt habe, bei mir, und ich sage jetzt bewusst bei mir, das mag bei dir wirklich anders sein, bei mir kratzt es immer nur an der Oberfläche, wenn ich mir irgendwelche Vorsätze nehme. Es geht aber nicht so an mein Herz oder an meine Haltung ran. Und ich hoffe, ich kann dir mit den drei Gedanken, die ich mit dir teile, dir deutlich machen, dass es um viel mehr geht als nur darum, dass wir uns Dinge vornehmen. Und einer dieser Gedanken hat sogar mit, also sehr explizit mit der Jahreslosung zu tun. Aber dazu komme ich nachher. Mein erster Gedanke ist, 2026, nochmal ist ja so die Frage, wie wird 2026 ein gutes Jahr? Und der erste Gedanke ist, es wird dann ein gutes Jahr, wenn du mehr als 2025 die Gegenwart Gottes suchst. Und da merkst du schon, okay, das kann ich mir jetzt als Vorsatz nehmen, aber wirklich so richtig messbar ist es ja nur bedingt. Selbst bei den Dingen, die ich dir gleich sage, ist es nur bedingt messbar. Aber ich möchte dir sagen, mach es dir zur Gewohnheit, die Gegenwart Gottes täglich zu suchen. Und damit meine ich Zeiten, die du mit Gott hast. Und ja, ich weiß, der Alltag, der hat uns manchmal schneller, als wir wollen. Und dann sind es nur mal 5 Minuten oder 10 Minuten. Egal, es ist besser als nichts. Das ist wie mit einem Sportler, der es gerade mal schafft, was weiß ich, 2 Kilometer zu joggen. Und? Ist immer noch besser, als der, der auf dem Sofa sitzen bleibt. Deswegen, mach dir keinen Stress nach der Quantität, sondern such nach der Qualität. Und meine Bitte an dich ist, such die Gegenwart Gottes mehr als 2025 und mach das täglich. Natürlich will ich dir dazu auch 3 und zumindest 2 werden dich überhaupt nicht überraschen, wenn du meinem Podcast jetzt schon eine ganze Weile folgst vielleicht oder mich auch sonst kennst, 3 Gedanken mitgeben. Das erste ist natürlich das Gebet. Wie wäre es, wenn du 2026 versuchst, mit mehr Leidenschaft als 2025 zu beten? Sorry. Wie wäre es, wenn du 2026 versuchst, mit mehr Erwartung zu beten als 2025? Damit sage ich ja nicht, dass du 2025 nicht gut gemacht hast, in Anführungszeichen, sondern versuch, eine Schippe draufzulegen. Aber nicht im Sinne von, also gut, das kannst du natürlich auch machen, aber ich meine das nicht im Sinne von, du musst jetzt 1 Stunde mehr pro Tag beten, sondern mit welcher Herzenshaltung gehst du ran? Weißt du, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, da hast du schon aufgegeben, da hast du die Hoffnung aufgegeben. Und ich bin ganz ehrlich, ich kenne diese Momente. Ich kenne diese Momente, in denen ich bete und dann kommen mir, meistens sind es Personen, in den Sinn und ich denke innerlich so, oh Mann, da habe ich jetzt schon so oft für gebetet und es ist scheinbar nichts passiert, ich bete jetzt nicht dafür. Ohne Witz, ich habe das, manchmal kommen mir sogar solche Gedanken, dass ich mich richtig dagegen entscheide. Meistens führt es dann doch dazu, dass ich dafür bete, weil ich sage, ich kann mich doch nicht dagegen entscheiden. Aber weißt du, ich will dir damit nur sagen, ich kenne das, dass du oder dass ich bleibe bei mir, ich kenne das, dass ich bei manchen Dingen wenig Erwartung habe, wenig Leidenschaft habe, einfach weil ich in Anführungszeichen keine Ergebnisse sehe. Und trotzdem ist es auch eine Challenge für mich. Und ich möchte auch dich challengen und sagen, die Gegenwart Gottes täglich zu suchen, geschieht unter anderem im Gebet. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht die Quantität, sondern die Qualität. Natürlich braucht es auch Zeit dafür. Das ist logisch. Aber das ist nicht messbar im Sinne von anderen Zielen, die man hat. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich will bis dann und dann schaffen, einen Marathon in der und der Zeit zu laufen. So, das kann ich ganz klar messen. Das ist beim Beten schwieriger. Und trotzdem meine Ermutigung an dich, mehr Leidenschaft, mehr Hingabe, mehr Erwartung. Das zweite ist, und das wundert dich jetzt auch nicht, lies in der Bibel. Ich habe die Tage eine neue Bibel, ich liebe Bibelausgaben, ich weiß gar nicht, wie viele Bibeln ich habe. Und eine Bibelausgabe, ich werde dazu auch noch entweder auf meinem Blog was schreiben oder auf Insta ein Reel machen. Ich vermute eher, es wird ein Reel, weil die Bibel ist einfach so abgefahren, genial. Das ist die neue Elberfelder Studien- und Kommentarausgabe. Ey, das Ding ist der Wahnsinn. Du hast die Bibel, also erstmal den ganz normalen Bibeltext, erstmal ein gutes Schriftbild auch, gut lesbar. Und dann hast du unterhalb des biblischen Textes, kleiner gedruckt, je nach Seite unterschiedlich, so wie so eine Art Kommentarspalte. Das heißt, dort hast du Kommentare zu einzelnen Versen und nicht immer zu jedem Vers. Es gibt auch Seiten, da ist ganz wenig in der Kommentarspalte, aber bei manchem ist es auch mehr. Und was du ganz oft hast, sind zum Beispiel Tabellen, dass irgendwas verglichen wird. Also zum Beispiel geht es in Römer 8, ist dann in diesem Kommentarbereich eine Spalte, wo es von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist die Rede. Oder sowohl im Neuen Testament, als es bei Jesus dann um den Tempel geht, als auch im Alten Testament, als es um die, siehst du, ich fange schon wieder mit Altem und Neuen Testament an, das ist auch etwas, was ich mir gerne ändern würde mit ersten und zweiten Teil der Bibel, aber im ersten Teil der Bibel, wo es ja ganz viele geografische Aussagen gibt, Orte, Regionen, Länder und man sich beim Lesen ja dann manchmal fragt, ah, wo liegt es eigentlich nochmal, dann hast du unten in dieser Kommentarspalte oder Sektion ganz oft Karten. Ey, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich habe erst heute drin gelesen, so ein bisschen, und habe Matthäus 3 und Matthäus 4 gelesen. Und da ist davon die Rede, dass Jesus eben sich nach Galiläa zurückgezogen hat, nachdem er also in Nazareth aufgewachsen war. Und dann war unten so eine kleine Karte abgedruckt vom See Genezareth und den Ortschaften dort. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja im April letzten Jahres in Israel war und genau dort war. Kleiner Teaser, es gibt immer noch Plätze in meiner in der Israel-Reise, die ich anbiete, im Ende Mai bis Anfang Juni. Ey, ich habe es heute wieder selber gemerkt, als ich darin gelesen habe, wie das lebendig wird, wenn du dann mal dort vor Ort warst und die Städte siehst. Wahnsinn, das ist echt, echt genial. Und diese Elberfelder Bibel, die bringt das halt nochmal richtig hoch. So. Und deswegen ist meine Bitte auch an dich, nimm dir bewusst Zeiten, um in der Bibel zu lesen, um im Wort Gottes zu lesen. Ich sage dir ehrlich, und ich habe das manchmal schon gesagt, und ich meine das wirklich so, je mehr ich in der Bibel lese, desto mehr habe ich den Eindruck, ich verstehe weniger als jemals zuvor. Wirklich. Weil du kommst dann rein und dann denkst du, ah, warte mal, da steht doch dort und dort an der Bibelstelle noch was dazu, dann schlägst du die Bibelstelle auf, dann kommst du von der Bibelstelle zu einer anderen Stelle. Das ist wie im Internet, wenn du irgendwas suchst und dann klickst du auf einen Link und denkst, ja genau, da steht was und dann guckst du Wikipedia-Artikel oder so, ne? Und dann landest du bei einem nächsten Artikel und wieder nächsten Link angeklickt und so. Und das ist einfach so genial, weil am Ende geht es ja nicht um irgendein zeitgeschichtliches oder nicht nur um ein zeitgeschichtliches Dokument, sondern es geht um Gottes lebendiges Wort. Und 2026 wird ein gutes Jahr, wenn du die Gegenwart Gottes durch Gebet und Bibellesen täglich suchst. Und einen dritten Gedanken, den will ich dir mitgeben, weil der am Anfang des Jahres bei mir immer eine, was heißt immer, seit einiger Zeit, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das ist das Fasten. Ich werde im Januar 21 Tage fasten und ich empfehle dir, das auch zu tun. Ich will dir zwei Zitate vorlesen aus dem Buch Gott erleben wie niemals zuvor von Leo und Susanna Bigger. Das ist ein Buch, das sie geschrieben haben, extra zum Fasten, wenn du 21 Tage fastest, und zwar in der Form, dass du 10 Tage der Vorbereitung, da bin ich jetzt gerade noch drin, dass du 10 Tage der Vorbereitung liest. Also wenn der Podcast rauskommt, werde ich dann sozusagen am nächsten Tag mit dem Fasten beginnen. Jetzt bin ich noch in der Vorbereitung und lese diese jeden Tag, das sind 4-5 Seiten, das ist nicht viel, gibt's für jeden Tag 10 Tage lang eine Vorbereitungszeit, und dann gibt's für jeden Tag der Fastenzeit auch nochmal ein Häppchen zu lesen. Also auch so ein paar Seiten, nicht viel, also wirklich so ein paar Minuten. Und aus diesem Buch will ich dir 2 Zitate bringen. Dort heißt es: Fasten bringt die Chance, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Es ist wie ein Reset-Knopf, der uns hilft, wieder mit ihm in Kontakt zu kommen, besonders wenn wir uns verirrt haben. Es demütigt uns, lässt uns innehalten und prüfen, wo wir geistlich stehen, und öffnet uns für Gottes Botschaften, die er tief in unser Herz pflanzen will. Fasten und Gebet zusammen sind eine Art geistlicher Turbo, den Gott uns gegeben hat, um negative Verhaltensmuster zu durchbrechen und Erneuerung zu erleben. Also, das ist das, was ich selber immer wieder erlebe, wenn ich in der Fasten- und Gebetszeit bin, dass es wirklich geistlich in die Tiefe geht. Und zwar so richtig, manchmal, nein, eigentlich immer, auch herausfordernd, aber am Ende immer genial, sodass ich oftmals denke, warum lebe ich eigentlich nicht immer so? Es ist echt, echt krass. Das zweite Zitat: Wenn es um Gebet und Fasten geht, dann brodelt es in der unsichtbaren Welt. Es wird heftiger gekämpft und es geschieht viel mehr, als wir mit unseren Augen sehen können. Leo und Susanna machen das anhand von Daniel deutlich. Für mich sehr schlüssig, wie sie das tun. Und es ist so, sowohl beim Gebet als auch beim Fasten und dann natürlich auch in der Kombination, ist es der Wahnsinn, was in der geistlichen Welt an Kämpfen geschieht. Und man merkt in so einer Fastenzeit nochmal mehr, wie sehr wir als Christen ja eine Dimension eröffnet haben mit der geistlichen Welt, die wir ohne den Glauben gar nicht haben. Und wie das, was wir oberflächlich sehen und erleben in dieser Welt, das ist ja eigentlich nur, also wie soll man sagen, die Spitze des Eisbergs. Das Größte geschieht in der geistlichen Welt. Und natürlich kannst du jetzt nicht ein Jahr lang fasten, damit 2026 ein gutes Jahr wird. Aber hey, vielleicht ist es ja auch für dich eine Überlegung zu sagen, jetzt, wenn du den Podcast hörst, vielleicht dir auch nochmal so einen Stupser, den du brauchst, weil du vielleicht nicht, ja, weil du es vielleicht schon überlegt hattest, aber noch nicht ganz durch bist. Oder vielleicht hast du es noch gar nicht überlegt. Du musst ja nicht 21 Tage, kannst ja auch 14 Tage machen oder eine Woche. Oder du sagst, ich mache einen Monat lang einen Tag pro Woche. Es muss ja auch nicht sein, dass du ganz auf Essen verzichtest, sondern dass du zum Beispiel dieses Daniel-Fasten machst, wie man es ja auch nennt, also dich quasi vegan ernährst, Obst und Gemüse, das werde ich tun. Du kannst Wasserfasten, Saftfasten, du kannst aber auch, und das werde ich auch tun, auf Social Media verzichten. Übrigens in Klammern mein absoluter Geheimtipp, das bewirkt mega viel. Oder du sagst, ich verzichte auf etwas anderes, auf Netflix, auf Schokolade oder whatever. Es spielt gar keine Rolle. Das Entscheidende, deswegen sage ich keinen Vorsatz, ist meine Haltung, Herzenshaltung. Also, das ist der erste Gedanke. Wie wird 2026 ein richtig gutes Jahr, indem du Gottes Gegenwart täglich mehr suchst als 2025? Und dass du es dir zu einer Gewohnheit machst, durch das Gebet und durchs Lesen der Bibel und vielleicht ja auch durchs Fasten. Entweder jetzt zu Beginn des Jahres oder immer mal wieder eingestreut, oder vielleicht sagst du auch, nee, jetzt am Anfang des Jahres ist für mich schwierig, ist ja egal, aus welchen Gründen noch immer, aber was weiß ich, im März, zum Beispiel vor Ostern nochmal, da will ich 3 Wochen fasten oder so. Oder die Karwoche ganz bewusst als Fastenwoche angehen. oder so. Was mir im Moment noch ein bisschen vorschwebt, weil das gut passen würde auch mit der Predigtreihe, die bei uns in der Gemeinde da zu Ende gehen wird an dem Palmsonntag. Da wird es nämlich ums Fasten gehen. Also, das ist so der erste Gedanke. Ich glaube, das ist auch das A und O, wie 2026 zu einem guten Jahr wird. Der zweite Gedanke, den nenne ich mal, sei nicht nur Teil der Lösung, sondern auch des Problems. Sei nicht nur Teil der Lösung, sondern auch des Problems. Und jetzt mag dich vielleicht ein bisschen verwundern, aber auf den Gedanken gekommen bin ich wieder bei Daniel, witzigerweise, oder durch Daniel, durch das Buch Daniel, durch eine Predigt von Andy Sommer. Die hat er gehalten in der FCG Frankfurt. Und also Andy ist ja eigentlich in Norddeutschland, Hobkirche, Bremen, Pastor. Wir kennen uns ein bisschen und ich mag ihn total. Ich schätze ihn megamäßig und ganz, ganz feiner, feiner Typ und richtig gut. Ist auch in der Bundesleitung vom BFP mit drin, wenn ich es richtig weiß. Ziemlich dick dabei so. Richtig cool. Und diese Predigt, ich verlinke sie in den Shownotes, die hat bei mir, also ich empfehle sie dir generell, die ist richtig cool. Es geht um Überleben in Babylon, ist so der Titel. Und ja, ich nehme dich erstmal kurz mit in das Setting. Diese Predigt ging über Daniel in Babylon. Daniel war ja weggeführt ins Exil, war in Babylon. Und das war ja alles andere als das beste Setting für fromme Couch-Potatoes. Also Babylon war ja der Inbegriff. Und wenn du jetzt an die Offenbarung nochmal denkst, an die Hure Babylon zum Beispiel, das ist ja der Inbegriff der gottfeindlichen Welt, der gottfeindlichen Kräfte. Und es ist eine absolut glaubensfeindliche Umgebung, in der Daniel und seine Freunde damals lebten und ins Exil eben kamen. Ich würde sagen, ähnlich wie in unserer heutigen Zeit, wie in unserer Gesellschaft und in der Kirche es Wendungen gibt, die ich kritisch sehe, die glaubensfeindlich sind. Und ja, das geht auch in der Kirche. Und Daniel war eben in diesem babylonischen Exil, lebte in dieser gottfeindlichen, in diesem gottfeindlichen Setting. Und Andi hat mega darüber gepredigt. Und weißt du, jetzt sind wir als Deutsche ja bekannt dafür, dass wir motzen, klagen und jammern. Und das ist auch okay, weil manchmal müssen wir die Dinge rauslassen. Und ich jetzt nehme ich mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe ja auch gesagt, dass ich immer mal wieder so ein bisschen tagesaktuelles Geschehen irgendwie auch geistlich mit kommentieren will. Die Stadtbild-Diskussion, okay? Jetzt wäre es mal spannend, was sich in dir schon regt, wenn du das nur hörst, diese Stadtbilddiskussion. Also als unser Bundeskanzler, ich weiß gar nicht mehr wann das war, im Herbst, Spätherbst gesagt hat, dass sich unser Stadtbild durch Migration verändert hat. So, und jetzt mal ehrlich, wenn du schon alt genug bist, sahen vor 20 Jahren unsere Silvesternächte genauso aus wie heute? Absichtlich abgefeuerte Raketen und Böller auf Sicherheitskräfte. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen, wo so gut wie keine Frauen zu sehen sind, weil sie sich dort nicht hintrauen. Denk mir zum Beispiel, es hat sich ja traurigerweise zum 10. Mal gejährt an die, jetzt wollte ich sagen legendär, aber legendär ist ja eher etwas Positives, das ist es ja nicht, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, kein anderes Wort ein, an diese unvergessene Silvesternacht in Köln 2015. Und ich lese dir mal einen Ausschnitt vor aus einem Artikel auf tagesschau.de vom 31.12. letzten Jahres, also ein paar Tage alt, der zurückblickt auf diese Silvesternacht in Köln 2015, in der es ja unzählige sexuelle Belästigungen, sexuelle Übergriffe auf Frauen gab. Und in diesem Artikel, der eben 10 Jahre später an Silvester 2025 erschien, dort heißt es: Unsicherheit und Angst in der Nacht. Wie ist diese Wahrnehmung und das Sicherheitsgefühl junger Frauen heute? Eine Umfrage in der Nacht auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs. Genau dort, wo es zu den Übergriffen kam. Jetzt ein Zitat. Ich finde, das ist eher noch schlimmer geworden. Dass man noch mehr Angst haben muss. Man hat nicht mehr die Leichtigkeit wie früher, sagt Barbara, während sie mit ihrer Freundin auf den Treppen vor dem Dom sitzt. Nachts im Bus fahren, das würde ich jetzt nicht mehr. Auch Steffi ist unterwegs in Köln in dieser Nacht mit ihrer Freundin. Zitat, sich als Frau sicher fühlen, das ist nicht mehr gegeben, sagt sie. Traurig ist, dass man nicht mehr anziehen kann, was man will. Ich glaube nicht, dass das besser wird. Zitat Ende. Es sei eine Sache der Erziehung, wo man groß geworden ist, wie es um den Respekt gegenüber Frauen steht, meint Steffi. Und jetzt Achtung, was regt sich gerade in dir? Welche Haltung? Frust, Ärger, Wut oder treibt es dich in die Fürbitte? Und was Andi Sommer in dieser Predigt eben so herausgearbeitet hat, war, dass wir uns jetzt mal kurz anschauen, wer Daniel war. Daniel war absolut gottesfürchtig und rechtschaffen. Er hat gefastet und gebetet. Das steht, kannst du nachlesen im Buch Daniel. Also er war, soll man sagen, er hätte sich schön rausziehen können aus dem Fehlverhalten seines Volkes. Ja? Das Exil ist ja eine Strafe gewesen. Also das im 6. Jahrhundert vor Christus, die Babylon, damals babylonische Weltmacht über das Südreich herfiel, Jerusalem eingenommen hat, das Volk deportiert hat. Das ist ja alles ein Gerichtshandeln Gottes, weil das Volk Gottes eben abgefallen ist von Gott. Ja? Aber Daniel war ja nicht so. Er war ja nicht so. Er war ja nicht der, der mies unterwegs war oder so. Aber sondern er war der, der gottesfürchtig und rechtschaffen war. Er hätte ja mit ganz, ganz leicht mit dem Finger auf die anderen zeigen können und sagen können, oh, wegen euch, Idioten, sind wir im Exil, wärt ihr mal an Gott dran geblieben, hättet ihr nicht so viele Gebote gebrochen, hättet ihr nicht so viel Sünde begangen, hättet ihr nicht dieses und jenes getan und. Und jetzt Achtung, jetzt ist Daniel schon einige Jahrzehnte im Exil. Also er hat schon sozusagen die Strafe dieses Exil schon jahrzehntelang erlebt. Und in Daniel 9, 1 bis 5 wird ein Gebet von ihm überliefert. Und dort steht Folgendes. Daniel 9, 1 bis 5. Der Meder Darius, der Sohn des Ahasveros, wurde König der Babylonier. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir, Daniel, beim Studium der Schrift auf, welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte: Ach, mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Daniel macht sich nicht nur zum Teil der Lösung, indem er in die Fürbitte geht, sondern zum Teil des Problems, indem er von wir spricht. Und das ist das, was ich meine. Ich kenne den Slogan, willst du Teil der Lösung oder Teil des Problems sein? Im Sinne von, willst du nach vorne schauen und Dinge verbessern oder willst du ewig jammern, schlecht reden, Dinge vermasseln und somit Teil des Problems sein? Daniel tut hier etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Er sieht sich als Teil des Ganzen, als Teil des Problems und als Teil der Lösung. Und ich bin so überzeugt davon, das hat mich eben ins Nachdenken gebracht, als ich die Predigt gehört habe vom Andi. 2026 wird ein gutes Jahr, wenn ich mir diese Haltung zu eigen mache. Denn sie zeugt von wahrer Größe und Demut. Wenn du also wieder mal auf Politik, Gesellschaft oder Kirche schimpfen willst, sieh dich als Teil des Ganzen und gehe in die Fürbitte. Ich bin Teil der Politik, denn ich wähle. Ich bin Teil der Gesellschaft, denn die Gesellschaft, die gibt es nicht ohne mich. Ich lebe hier genauso. Ich bin Teil der Kirche, denn ich bin Mitglied der Kirche, der evangelischen Kirche. Über die anderen Kirchen zu motzen, das ist sowieso immer einfach. Und wenn du ausgetreten bist, schon zweimal, das ist gar keine große Kunst zu sagen, oh, wie dumm ist die Kirche, wie gut, dass ich ausgetreten bin. Das ist nichts anderes als Gratismut. Also ja, das ist wirklich keine Kunst. Aber es liegt Kraft da drin. Und das habe ich verstanden, als ich die Predigt gehört habe und dachte, ja, das will ich mir selber 2026 zu eigen machen. Es liegt Kraft darin, wenn wir den Problemen nicht aus dem Weg gehen, sondern uns als Teil davon sehen und dann beten, Fürbitte tun, Menschen miteinander und Menschen mit Gott connecten. Das ist Fürbitte. Das ist so wichtig, aber so unterschätzt, aber ein absoluter Gamechanger. Nochmal sorry. Für mich ist immer noch eines der eindrücklichsten Beispiele von Fürbitte die Wiedervereinigung Deutschlands. Horst Sindermann, ihm wird diese Aussage zugeschrieben, er war Mitglied im SED-Zentralkomitee, sagte: Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Das ist doch mal krass, oder? Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Und es waren Montagsgebete, auch Demonstrationen, aber eben auch Montagsgebete, die dazu führten, dass die Wiedervereinigung, dieses große Wunder in der Geschichte stattgefunden hat. Wofür möchtest du Fürbitte tun 2026? Welche Menschen legt dir Gott aufs Herz? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen? Welche Zusammenhänge in der Kirche, in deiner Kirche, egal in welcher Kirche du bist oder in welchem Gemeindeverband du bist? Was hat das mit meinem Leben zu tun, fragst du dich vielleicht? Nun, ich glaube sehr, sehr viel. Denn ich will den Aspekt nochmal betonen, in dem Moment, wo wir uns nämlich nicht rausziehen und über die Dinge stellen, sondern so wie Daniel uns als Teil, jetzt sage ich mal, der problematischen Situation, Teil des Problems, klingt ja schon ein bisschen fies, aber wenn wir uns als Teil der problematischen Situation sehen, dann zeigen wir nicht mit dem Zeigefinger auf andere und sagen, boah, seid ihr böse, seid ihr doof, seid ihr schlimm, keine Ahnung was, sondern wir sind selber Teil davon und wissen oder erleben das in einer gewissen Weise, wir haben nichts in der Hand, wir können nichts außer beten. Aber das ist nicht unsere letzte Option, sondern immer unsere erste und die stärkste und gehaltvollste, die wir haben. Und deswegen ist meine Bitte an dich, sei nicht nur Teil der Lösung, sondern auch des Problems. Und dann wird 2026 ein gutes Jahr, weil deine Haltung dann automatisch eine demütige Haltung ist, eine Haltung, in der durch die du dich sozusagen nicht unterordnest so in diesem buckligen Sinn, aber du stellst dich nicht über die Dinge und bist so dieser arrogante Schnösel, der alles besser weiß. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Das ist eine meiner größten Achilles-Fersen, die ich habe. Ja. Also da, wo ich verwundbar bin, weil ich merke, das kann mir schnell passieren, dass ich mich hinstelle und meine, ich weiß es besser. Und deswegen in dem Moment, wo du das eben nicht tust, sondern wie Daniel von einem Wir redest, stehst du gar nicht in der Gefahr. Deswegen, erster Gedanke, such die Gegenwart Gottes, mach es dir zur Gewohnheit, die Gegenwart Gottes täglich zu suchen. Zweitens, sei Teil des Problems und nicht nur der Lösung. Und drittens, vertraue darauf, dass Gott Neues schafft. Und hier kommt jetzt die Jahreslosung 2026 ins Spiel. Sie steht in Offenbarung 21, Vers 5. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und wenn du meinen Podcast jetzt schon eine Weile zuhörst, dann weißt du, ich sage immer, Kontext ist König. Also wenn dir jemand sagt, zum Beispiel, boah, da hat ein Mann den anderen niedergeschlagen, die beiden sind wie wild aufeinander losgegangen, oberkörperfrei, haben sogar schon an der Augenbraue und Lippe ein bisschen geblutet und dann hat der eine so einen Punch gesetzt, dass der andere K.O. auf dem Boden lag. Dann ist der Kontext entscheidend. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob das im Boxring geschieht oder auf dem Parkplatz vom Rewe. Und deswegen ist auch mein Motto immer, biblische Verse im Kontext lesen. Und deswegen lese ich dir jetzt mal Offenbarung 21, Vers 1 bis 5 vor, also die vier Verse davor noch. Und ich nehme dich kurz mit rein. Die Offenbarung ist ja von Johannes, dem Jünger Johannes, geschrieben und im Prinzip eine große Vision, die Jesus ihm offenbart hat. Und deswegen ist immer wieder, auch hier gleich, davon die Rede, dass Johannes schreibt, und dann sah ich. Weil er eben in einer Vision Dinge gesehen hat, die Gott ihm geschenkt hat, die er nicht mit seinem physischen Auge gesehen hat, sondern mit seinem geistlichen Auge. Offenbarung 21, 1 bis 5. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich sage, ist zuverlässig und wahr. Dieser Text ist so wunderschön, dass ich ihn jetzt gar nicht in der Breite auslegen will. Mir kam es nur darauf an, dir diese Verse als Ganzes zu lesen, damit wir ein bisschen einordnen können, um was es geht. Es geht nämlich um die Ewigkeit, um den Himmel, wie man das so umgangssprachlich sagt. Und der wird ja auf eine wunderbare Weise beschrieben. Keine Trauer, kein Wein, kein Schmerz mehr, kein Tod. Und das ist einzigartig. Und weißt du, ich will dich nicht vertrösten, überhaupt nicht vertrösten, denn mir ist eines wichtig, wenn Gott das in der Ewigkeit kann, dann kann er es auch hier. Wenn Gott einmal alles neu schafft, dann kann er auch jetzt schon das ein oder andere neu machen. Und ich möchte mit dir jetzt das Wort neu angucken, ohne Witz, das Wort neu. Es gibt nämlich im Griechischen zwei verschiedene Ausdrücke für neu. Das eine ist Neos und das andere ist Kainos. Und Neos bedeutet so viel wie, also neu im Sinne von frisch und jung. Also, weißt du, so wie ich fühle mich wie neu geboren oder wenn du vollkommen K.O., keine Ahnung, vom Fußballtraining heimkommst oder vom Joggen oder von der harten Arbeit, keine Ahnung was, im Sommer unter die Dusche springst, wow, und rauskommst und also frisch, so. Da ist nichts Neues eigentlich an dir passiert. Also gar nichts. Du bist immer noch der Gleiche. Du bist nicht 10 Jahre jünger geworden oder schöner geworden oder keine Ahnung was, das bist du nicht. Aber du fühlst dich einfach so. Und das ist Neos. Ja, also so im Sinne von frisch, jung. Kainos dagegen ist etwas ganz Neues. Etwas noch nicht Dagewesenes. Etwas nicht Vergleichbares. Und bei dieser Jahreslosung steht eben nicht Neos, sondern Kainos. Das bedeutet, wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, dann meint er damit nicht, ich versetze alles wieder so in den Ursprungszustand, ja, so wie bei manchen digitalen Geräten, so möchten sie ihr iPhone wirklich in den Werkszustand versetzen, dann ist es zwar neu im Sinne von alles gelöscht und ich kann nochmal anfangen, aber es ist ja nichts Neues entstanden, nichts Unvergleichbares. Nichts Vergleichbares. Und das ist eben bei Kainos der Fall. Kainos bedeutet, dass etwas Neues da ist, was noch nicht da gewesen ist. Ich will es dir mit zwei Bibelstellen und nachher kommt noch eine dritte deutlich machen. In Markus 1, Vers 27. Kontext ist, dass Jesus lehrt, Jesus predigt. Und dann heißt es in Markus 1, Vers 27, Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Merkst du? Die Menschen, die Jesus zugehört haben, die haben gemerkt, oh, das gab es noch nicht. Das ist was ganz, ganz Neues. Etwas noch nicht da gewesen ist. Und da steht eben auch Kainos für neue Lehre. Oder Markus 16, Vers 17. Das Ende vom Markus-Evangelium. Wo davon die Rede ist, was eben die Christen jetzt alles tun werden, wo Jesus gestorben, auferstanden, gen Himmel gefahren ist. Markus 16, 17. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Je nach Übersetzung steht dort auch in neuen Zungen sprechen. Damit ist das gemeint, was dann später in 1. Korinther 12 und auch in den folgenden Kapiteln mit Zungenrede gemeint ist. Also eine nicht irdische, nicht grammatikalische Sprache, die gab es noch nicht. Aber es ist eine neue Sprache, eben vom Heiligen Geist geschenkt. Auch da steht Kainos und nicht Neos. Und so ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist nicht einfach nur die Erneuerung oder Verjüngung, so ewiger Jungbrunnen, ne, oder ewig Leben, wie wir es jetzt kennen, sondern Neuschöpfung ist so richtig neu. Anders, als wir uns das denken. Und es wird definitiv so sein. Die dritte, letzte Bibelstelle, wo ich gerade schon sagte, eine kommt eben noch, ist 2. Korinther 5, Vers 17. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Und jetzt darfst du raten, welches Wort hier für neu steht. Genau, Kainos. Also etwas ganz anderes. Und meine Frage an dich ist, wo sehnst du dich nach Neuem, also nach wirklich Neuem, dass Gott in deinem Leben 2026 Dinge neu macht, aber nicht einfach nur so diesen Reset-Knopf drückt und dann überlegt, ja gut, jetzt fangen wir halt nochmal an, sondern wirklich, dass etwas Neues entsteht. Da, wo du Hoffnung schon aufgegeben hast, dort, wo du eigentlich ein Wunder brauchst, dort, wo du nicht mehr weiter siehst, etwas Neues, noch nie Dagewesenes muss kommen. Vielleicht in Beziehungen, wo Beziehungen auseinandergegangen sind, kaputt gegangen sind, wo du verletzt bist von Menschen. Oder bei der Arbeit, dass dir deine Arbeit einfach keinen Spaß mehr macht, dass die Arbeit stockt. Also, dass du dich wirklich morgens fragst, so, warum mache ich das eigentlich? Vielleicht ist das Neue, dass du den Mut hast, das zu beenden. Und zu sagen, okay, dann kommt jetzt was Neues, etwas noch nie Dagewesenes. Ja, vielleicht sind es manchmal auch die schwierigen Kollegen. Kann ja auch sein. Und auch da könnte ja ein Wunder passieren, dass Gott etwas Neues macht, also nicht nur neue Kollegen schickt, sondern aus den Kollegen oder sie so verändert, dass sie wie noch nie dagewesen sind plötzlich. Oder die Gemeinde. Was ist dein Platz in der Gemeinde? Vielleicht fragst du dich das oder hast dich das auch 2025 gefragt. Was ist eigentlich mein Platz in der Gemeinde? Denn 1. Korinther 12, dieses Bild, dass die Gemeinde wie ein Leib ist, ein Körper mit ganz, ganz, ganz verschiedenen Körperteilen, äußerlichen, also Arm, Bein, Nase und so weiter, genauso aber wie auch Innereien, Niere, Leber, Herz und Lunge, so heißt ja, dass jeder in der Gemeinde seinen Platz hat. Und vielleicht war 2025 ein Jahr, in dem du dich gefragt hast, boah, was ist eigentlich mein Platz? Und vielleicht lässt Gott etwas ganz Neues entstehen. Vielleicht hast du aufgehört zu glauben, zu hoffen, zu beten, dass du deinen Platz findest. Vielleicht hast du aber auch wahrgenommen, dass in deiner Gemeinde die Lehre, der Inhalt, die Botschaft immer schwieriger wird, immer weniger biblisch fundiert. Dann kann etwas ganz Neues auch bedeuten, dass du eine andere Gemeinde suchst. Oder denk an deine Familie. Wenn du Kinder hast oder wenn du Eltern hast oder noch Eltern hast, ne, die nicht so sind, wie du es gerne hättest, sowohl die Kinder als auch die Eltern, dass etwas ganz Neues entsteht. Oder vielleicht war 2025 auch, wenn du verheiratet bist, ein schwieriges Jahr in deiner Ehe. Und etwas ganz Neues soll jetzt geschehen. Das wie so frischer Wind, Wind ist ja in der Bibel immer ein Bild für den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist neu in deine Ehe kommt, in eure Ehe kommt und Dinge wiederherstellt und Neues geschieht, was noch nie da gewesen war und deine Ehe aufblüht wie niemals zuvor. Oder deine Finanzen. Klar ist es immer so ein Beispiel, wo man denkt so, ja, wie darf ich das als Christ sehen? Christ zu sein bedeutet nicht, dass du automatisch reich wirst. Überhaupt nicht. Christ zu sein versichert dir nicht, dass du Geld ohne Ende hast. Aber vielleicht hast du 2025 deine Kämpfe damit gehabt und vielleicht war es ein bisschen krampfig. Vielleicht hast du mehr festgehalten oder dir Sicherheiten gebaut oder versucht zu bauen ohne Gott. Also du bist zwar Christ und so, ne? Aber wenn du ehrlich bist, hast du selber so sehr drauf geguckt, dass du sagst, boah, wie soll das alles werden? Dann leg es doch Gott bewusst in diesem Jahr vor die Füße und sag, hey, mach was Neues, Kainos, ganz Neues draus. Weißt du, Gott hat die Macht, den Willen und die Möglichkeit, dir Neues zu schenken. Gott hat die Macht, den Willen und die Möglichkeit, dir Neues zu schenken. 2026, sodass du am Ende vom Jahr sagen kannst, in diesem und jenem Bereich, ob das Beziehung, Arbeit, Gemeinde, Familie, Finanzen oder was auch immer ist, in diesem oder jenem Bereich ist etwas ganz Neues entstanden, hat Gott etwas ganz Neues entstehen lassen. Das sind die drei Gedanken, die ich dir mitgebe auf die Frage, wie wird 2026 ein gutes Jahr? Zum einen, mach es zu deiner Gewohnheit, die Gegenwart Gottes täglich zu suchen, durch das Gebet, durch das Lesen seinem Wort und auch durch Fasten. Zweiter Gedanke, sei Teil des Problems und der Lösung, so wie Daniel in Babylon. Er hätte sich rausziehen können und sagen können, ach, ich bin so ein frommer Kerl, macht ihr doch mal, was ihr wollt. Nein, er hat sich ganz bewusst hineingegeben in sein Volk und hat von wir gesprochen. Und drittens, vertraue darauf, dass Gott Neues schafft. Und zwar Neues, wirklich im Sinne von noch nie dagewesen. Nicht im Sinne von, naja, einfach nochmal neu gemacht, reset oder von vorne begonnen, sondern wirklich ganz neu. Ich bin ganz sicher, dass Gott es tun wird und kann. Bei allem habe ich so ein Leitvers für dieses Jahr, denn für uns als Familie kommt ja eine große Veränderung. Ich habe das ja auch auf Insta gepostet. Zum Sommer werde ich die Stelle wechseln und werde nach Bremen in die Matthäusgemeinde gehen und dort leitender Pastor werden, worauf wir uns riesig freuen. Gleichzeitig aber ist es noch ganz, ganz viel unklar. Ich hänge das nur nicht an die große Glocke und sage es nur dir. Ohne Witz, wir müssen noch so viel regeln. Also jetzt vor allem, weißt du, was so Familie betrifft, was Job auch von Damaris, von meiner Frau betrifft. Wir haben noch keine Wohnung. Ey, wenn du Wohnung in Bremen, Haus in Bremen, whatever, wir wären mega dankbar, wenn wir bis dahin eine Wohnung haben. Aber wir haben noch gar nichts. Und ich habe so einen Vers eigentlich in der Predigtvorbereitung für die Silvesterpredigt gefunden, wo ich dachte, ey, der ist so alt, also so bekannt, in dem Sinne alt, also so bekannt, aber der hat mich ganz neu, also regelrecht angesprungen. Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Das will ich mir zu Herzen nehmen und hoffe, dass ich es schaffe, ihm zu vertrauen. Nimm dir Zeit, diese Gedanken mit Gott anzugehen. Also diese Gewohnheit, täglich Gottes Gegenwart in Gottes Gegenwart zu sein, bewusst zu sein. Zweitens, Teil der Lösung und des Problems zu sein, so wie Daniel. Und drittens, Gott will etwas Neues schaffen. Nimm dir Zeit, das mit Gott anzugehen, zu besprechen, zu erwarten, dass 2026 ein großartiges Jahr wird, weil Gott dich segnet. Ich wünsche es dir von Herzen, wirklich von Herzen. Und ich weiß, dass manche Dinge, die kann man auch nicht jetzt sofort irgendwie, also ja, menschlich gesehen, von heute auf morgen ändern. Nein, das braucht eben ein bisschen Zeit. Und deswegen wünsche ich dir das, dass du dir diese Zeit nimmst. Und vielleicht inspirieren dich diese drei Gedanken, wie du 2026 zu einem guten Jahr werden lassen kannst. Die Gewohnheit, Gottes Gegenwart zu suchen täglich, Teil der Lösung und des Problems zu sein und zu vertrauen, dass Gott Neues schafft. Ich hoffe, dass dich das inspiriert. Gerne darfst du die Podcast-Folge weiterleiten, verlinken, in deinen Status oder in deine Story stellen. Wenn es dich inspiriert, wenn es dich ermutigt, dann freut es mich wirklich sehr. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2026. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.